Ich werde über ein Thema predigen, worüber ich noch nie gepredigt habe, was eine akute Not bei uns ist und wahrscheinlich überall anders auch, aber das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung, aber auf jeden Fall bei uns. Und ich bin nicht vorbereitet und mir schwirren so ein paar Bibelverse im Kopf und ich weiß nicht, wo die stehen. Aber ich glaube, ich weiß es doch. Einen Moment. Je länger ich euch warten lasse, umso mehr steigt die Spannung. Okay. So, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir fangen mit 3. Johannes an. Wie gesagt, ich habe noch nie darüber gepredigt, aber ich hatte den Eindruck im Lobpreis, dass ich darüber predigen sollte. Und Paul hatte das zweite Zeugnis. Jede Tatsache soll auf 2 oder 3 Zeugen bestätigt werden. Warum machen wir das jetzt einfach so? 3. Johannes, der dritte Brief des Johannes. Der Älteste, also Johannes, an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen. Mhm. Johannes wünscht dem, das ist ja interessant, ne? Ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit. So wie es deiner Seele auch wohl geht. Aha, seiner Seele geht es also gut. Und Johannes ist nicht so hypergeistlich, dass er sagt, ja, wenn deine Seele, wenn deine Beziehung zu Gott in Ordnung, dann ist ja alles andere auch super. Nein, Johannes ist nicht so übergeistlich. Er sagt, ich möchte, dass es dir in allem wohl geht. Mhm. Sogar Gesundheit. Okay, das wünscht sich Johannes für den. Ja, das ist, hätte man ja denken können, dass Johannes würde sagen, das Wichtigste ist, dass es seiner Seele gut geht, dass da alles in Ordnung ist, aber nein, Johannes hat auch den ganzen Menschen im Blick. Okay. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegen, wie du in der Wahrheit wandelst. Mhm. Heißt das, dass der Typ, wie heißt der, Gaius, dass Gaius die ganze Zeit rumlief und immer die Wahrheit gesagt hat? Oder wahre Informationen aus seinem Mund kamen? Nein. Dieses Wort Wandel bedeutet Lebensstil. Seine Lebensweise war in der Wahrheit. Auf Deutsch, er war total authentisch und echt. Und das, was Leute in ihm gesehen haben, so war er auch wirklich. Ja? Die Leute haben nicht, wenn die Leute den Gaius angeschaut haben, haben sie nicht Sonntag jemand gesehen, der mit erhobenen Händen stand und Gott laut gelobt hat und in der Woche jemanden gesehen, der laut geflucht hat. Das wäre ein Beispiel, wie man nicht in der Wahrheit wandelt. In der Woche ausrasten und Sonntag Gott loben. Ja? Nur es gibt viele Beispiele dafür. Und diesen Ausdruck, die Bibel benutzt, ist ja sehr frei mit der Grammatik. Manchmal so schreibt Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 3 und im 1. Johannesbrief auch, der benutzt diesen Ausdruck, die Wahrheit tun. Wir kennen ja nur die Wahrheit sagen. Aber Johannes hat einen viel tieferen Begriff von Wahrheit. Und was Johannes von unter Wahrheit versteht, ist echt sein, ein echtes Bild von sich abgeben, was die anderen nicht täuscht, was andere nicht denken lässt, boah, was für ein Geistlicher, und dann ne, so ein Vorspielen. Das ist, was Johannes unter Wahrheit versteht, hat mit dem ganzen Leben etwas zu tun. Deswegen sagt er Ausdrücke wie die Wahrheit tun, ja, oder in der Wahrheit leben. Und dann sagt er weiter über diesen Gaius, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Aha. Der Gaius war also jemand, der sich um die Brüder gekümmert hat, der hat tatsächlich etwas getan. Auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Es gab also Leute, die dem Gaius gar nicht so bekannt waren, aber die haben erzählt, da ist dieser Typ, dieser Gaius, der kümmert sich um uns, der ist fleißig, der setzt sich für uns ein, obwohl er uns gar nicht kennt. Es war also kein Faulpelz. Es war jemand, der das getan hat. Und andere, das war sogar so, dass andere Leute das rumerzählt haben. Ja? Wenn wir nur ein-, zweimal uns um die Brüder kümmern, wird das keiner rumerzählen. Ja, aber wenn wir ständig uns um die Brüder kümmern, dann macht das die Runde. Okay. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist, denn um deines, seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit sind. Okay. Und dann schreibt Johannes in Vers 11 so einen plumpen Vers. Ich nenne das für mich so, mein Empfinden ist immer, boah, das ist aber so, das ist aber einfach, ne? Das ist aber irgendwie plump. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Ach nee, wussten wir noch gar nicht, ne? Oh, wir sollen das Gute tun, nicht das Böse. Wieso kann der nicht was Geistlicheres schreiben? Das wissen wir. Das ist genauso, wie wenn man Volleyball spielt und irgendjemand macht die Angabe ins Netz und dann sagen alle, hey, du sollst sie übers Netz machen. Ach nee, wusste er noch nicht. Oder jemand schießt einen Elfmeter und er schießt völlig übers Tor und alle sagen, boah, bist du doof, du sollst doch ins Tor schießen. Ja toll, wusste er auch schon vorher wahrscheinlich. Ne? Genauso wissen wir alle auch schon vorher, dass wir das Gute tun sollen. Warum schreibt Johannes sowas? Denkt er, wir sind blöd? Nein, denkt er nicht. Ja. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Auf Deutsch, er hat überhaupt keine Ahnung von Gott. Oh. Wer Böses tut, hat überhaupt keine Ahnung von Gott. Mhm. Und dann gibt er ein Beispiel von einem Typen, der von Diotrephes, also vorher gibt er ein Beispiel von jemandem, der Böses tut. In Vers 12 gibt er ein Beispiel von jemandem, der Gutes tut. Okay. Nächste Schriftstelle. 1. Timotheus 5, 9 bis 16. Schnallt euch an. Timotheus ist auch so eins von diesen Schriftstellen, von diesen Büchern, wo ich früher immer dachte, ja, super, das weiß ich alles schon, was da drin steht. Ja? Warum schreibt Johannes das? Tu das Böse und tu das Gute und nicht das Böse. Ach nee, es wird ganz was Neues. Steht ja rein zufällig schon auf der ersten Seite der Bibel, auf der zweiten. Oder auf der dritten, bei keinem. Ne? Ist es nicht so, wenn du Böses tust, dann senkt sich dein Angesicht, wenn du aber Gutes tust und so weiter. Steht auf der dritten oder vierten Seite der Bibel schon. Und jetzt steht es am Ende der Bibel nochmal. Und auf der letzten Seite, einer der letzten Seiten in der Bibel, steht es wiederum nochmal, wenn wir schon gerade dabei sind. Ich kann mich gerade daran erinnern, wo ist denn die letzte Seite meiner Bibel? Hier. Wer Unrecht tut, tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, tue verunreinige sich weiter. Der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Aha. Ach so. Okay. Und dann lesen wir in 1. Timotheus 5, 9 bis 16. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war. Okay, aber habt ihr noch keine Pflicht gehört, ne? Und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie erst Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn einige haben sich schon abgewandt, dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwe hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Mhm. Was will Paulus hier sagen? Und warum schreibt er solche Sachen? Das klingt doch nicht nach Gnade, oder? So, die Jüngere weise ab und die Älteren tragen nun die Liste ein. Das ist eine der wenigen Listen, von denen uns berichtet wird. Es gibt, glaube ich, nur zwei im ganzen Neuen Testament von der Gemeinde. Das ist eine der Listen. Wir haben heute in unseren Gemeinden etwas mehr Listen. Aber hier gab es eine Liste, wo alle Witwen, die irgendwie Hilfe brauchten, eingetragen wurden. Aber das klingt doch nicht nach Gnade. Die werden nur dann eingetragen, wenn sie ein Zeugnis guter Werke haben, Kinder aufgezogen haben, Gastfreundschaft geübt haben, die Füße der Heiligen gewaschen haben, Bedrängten geholfen haben, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet haben, dann gibt es denn solche Witwen? Die müssen ja richtig was dafür leisten, damit sie hier reinkommen. Hm. Ob Paulus da nicht ein bisschen neben der Spur war, das soll Gnade sein? Hm. Naja, und welche soll man abweisen? Die, die untätig sind, die nichts tun, die in den Häusern herumlaufen und geschwätzig sind und neugierig sind, die neuesten Gerüchte zu hören, wer mit wem und so weiter. Ne? Und reden, was nicht gehört. Was sagt Paulus von denen? Nix da. Die kommen nicht in die Liste. Die sollen Kinder machen. Den Haushalt führen. Autsch. Das am Weltvater. Entschuldigung. Und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Und dann lässt Paulus sich nicht nur an den Witwen aus, er lässt sich auch an den Ältesten aus. Er sagt zum Beispiel in Vers 18, ja, die Ältesten sollen gut vor, sollen doppelte Ehre wert geachtet werden und so weiter. Und dann Vers 18 sagt er, und das ist genau, wer das schon sieht, der merkt, es ist genau die gleiche Richtung, die er sagt, obwohl es was ganz anderes ist. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Mhm. Das klingt so ähnlich wie das mit den Witwen. Wenn die Witwe etwas geleistet hat, dann kommt es auf eine Liste, dann kriegt sie was. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hm. Wir lesen noch ein bisschen mehr vom Wort Gottes. Mal gucken, wie lange es dauert, wie viele Schriftstellen wir lesen müssen, bis die Sonne in unserem Herzen Sonne der Erleuchtung in unserem Herzen aufgeht. 1. Timotheus 2. Ich habe ganz viele fiese Bibelstellen gerade eben bekommen. 14 und 15. Oh. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber errettet werden durch das Kindergebären, denn sie bleiben im Glauben und in der Liebe. Wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Mhm. Was heißt das denn? Ja? Okay, ich löse den Vers gleich auf, bevor ihr mit die anderen Verse, wenn ihr jetzt nicht weitermacht, könnt ihr die nächsten Verse nicht mehr weiterhören, sondern denkt nur drüber nach, was heißt es, errettet werden durch Kindergebären? So. Einmal dieses Wort Errettung, ja, Soteria, und das Verb davon, errettet werden, sozo, hat über 50 verschiedene Bedeutungen. Und eine von diesen 50 verschiedenen Bedeutungen ist, von der Hölle errettet zu werden oder vom Zorn Gottes errettet zu werden. Aber das ist nicht die Bedeutung, wie es am häufigsten in der Bibel gebraucht wird. Am häufigsten wird es in der Bibel für Befreiung gebraucht. Frei werden von Dämonen und anderen Sachen. Am zweithäufigen wird es für Heilung, körperliche Heilung gebraucht. Jesus sagt ganz oft, wenn einen Kranken heilt, sagt er, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. In manchen Bibeln wird das dann mit geheilt übersetzt, weil es passiert ja eine Heilung. Aber da steht gerettet. Wenn der Elberfelder Schlacht hat, da wird es meistens mit errettet übersetzt. Da kann man das sehen. Ne? So, dieses Wort. Eins der Hauptbedeutungen dieses Wort ist Befreiung, Errettung. Und wenn man sich all diese Bedeutungen anguckt, ne, zum Beispiel sagt Paulus, wo er da auf dem Schiff ist und dieses Unwetter ist, sagt er, schmeißt mal die ganze Nahrung von Bord, damit ihr errettet werdet. Ne? Oh, wir werden ja nicht... Also es ist doch klar, dass da nicht die Bekehrung gemeint ist. Ne? Paulus sagt doch nicht, schmeißt die Nahrung von Bord während des Sturmes, damit ihr errettet werdet. Nein, damit das Schiff leichter wird und dass es nicht kaputt geht im Sturm. Ne? Und Paulus meint hier auch nicht, dass sie errettet werden von der Hölle oder wiedergeboren werden, weil es sind ja schon Christen, an die er schreibt. Ja. Es gibt aber ungefähr 10 oder noch mehr Verse, wo steht, dass die Errettung das Ziel unseres Glaubens ist. Die Errettung ist das Ziel unseres Glaubens. Die Errettung ist nämlich nicht unsere Wiedergeburt, die Wiedergeburt ist nur der Anfang, der Beginn der Errettung. Aber wenn wir alle Stellen mit dem Wort Soteria und mit dem Verb sozo nachschauen, dann werden wir sehr schnell merken, was das Wort wirklich bedeutet. Es bedeutet nämlich eine komplette Befreiung von all den Dingen, die uns belästigen, von all unseren Charakterschwächen. Es bedeutet, dass all diese Dinge wie Zorn, Ärger und so weiter aus unserem Herzen, aus unserer Seele rauskommen. Das bedeutet Errettung. Es bedeutet, dass wir von Krankheiten geheilt werden. Das ist die wirkliche Bedeutung des Wortes, errettet. Und der Beginn der Errettung fängt an, wenn wir wiedergeboren werden, dann fängt die Errettung erst an. Ja, dann kommen wir überhaupt in die Lage, von unserem bösen Charakter, von unserem Fleisch, von der Frucht des Fleisches errettet zu werden, von all den Dämonen errettet zu werden. Und von der Krankheit auch. So, okay. Und Paulus sagt hier, durchs Kindergebären, das ist eine Möglichkeit, wie man in der Heiligung weiterkommt. Ja? Das Kindergebären. Wenn Frauen Kinder gebären, dann werden sie von vielen Sachen, die in ihrem Herzen sind, frei. Aha, wie das denn? Ja? Passiert da Magie im Kreissaal? Ja? Jedes Mal, wenn das Kind rauskommt, drückt Gott dann auf, schwingt Gott seinen Zauberstab. Ha, frei von Ärger? Quatsch. Da kommt doch der Ärger erst richtig hoch. Ne? Ein paar Tage später, wenn das Kind nicht schlafen will. Da kommt doch erst alles raus, was im Herzen ist. Und das ist genau das. Ja? Die werden errettet durchs Kindergebären. Wisst ihr warum? Weil, das habe ich ja, ich rede jetzt aus Erfahrung. Ne? Wenn man ein Kind hat, ist man gezwungen, sich selbst zu verleugnen. Man hat gar keine andere Wahl, es sei denn, man bringt das Kind um oder so. Aber man hat als Christ keine andere Wahl. Man ist gezwungen, sein Leben jetzt nach dem Kind auszurichten. Und sobald das Kind da ist, muss Mama ihren ganzen früheren Tagesrhythmus und Lebenslauf auf wegschmeißen, in die Tonne kloppen und sagen, so, alle 3 Stunden still. Ne? Und was bedeutet? Und die Wahrheit ist, man kann nur gerettet werden durch Selbstverleugnung. Das ist der einzige Weg. Und eine Frau verleugnet sich dann, vor allem junge Frauen, fangen meistens erst dann sich richtig an zu verleugnen, oder zumindest sind sie dann dazu gezwungen, sich selbst zu verleugnen und ihr eigenes Leben aufzugeben und ihr Leben für das Kind zu geben. Und weiß ich, war bei meiner Frau so und bei mir auch. Ich musste mein Leben auch ändern, als mein Kleiner kam. Ja? Und ich habe es am Anfang auch als Einschränkung empfunden. Mann, jetzt kann ich nicht einfach so mal 4 Stunden machen, was ich will. Bibel lesen oder sonst was. Computerspielen von mir aus auch. Geht nicht mehr. Ne? Da ist der Kleine, der blärt. Und der will alle Stunde mal irgendwas. So. Und man ist gezwungen zur Selbstverleugnung. Und diese Selbstverleugnung, die wird bewirken, dass eine Errettung passiert. Die Errettung ist nämlich immer etwas, was wirklich passiert. In Römer 10 sagt Paulus, mit dem Mund wird bekannt, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Okay, aber das sieht keiner. Und dann der nächste Satz in dem Vers, mit dem Mund aber wird bekannt. Wozu? Zur Errettung. Aha. Das ist ein wichtiges Prinzip in diesem Vers. Sehr wichtig. Der Glaube, wir glauben mit dem Herzen. Das Herzen ist unser Organ, mit dem wir glauben. Okay. Aber es gibt viele Leute, die glauben und da verändert sich nicht viel. Und da passiert nicht viel. Nur so ein bisschen, aber nicht viel. Da fehlt noch was. Mit dem Mund wird bekannt zur Rettung. Damit wirklich was in deinem Leben jetzt passiert, die Rettung, diese 50 Bedeutungen der Rettung, fast alle Bedeutungen beziehen sich auf das Leben jetzt. Ne? Auf Errettung von irgendeiner akuten Gefahr oder Bedrohung, die wir jetzt haben. Ja? Und da musst du etwas tun für. Das ist die Wahrheit. Ja? Ihr kennt die Geschichte vielleicht, wo Petrus zu dem Mann, Petrus und Johannes, ne? Die gehen zu dem Mann an der schönen Pforte, der am Tempel sitzt, dieser Krüppel, und dann will er was von denen, Almosen. Und die sagen, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, ne? Aber ich heile dich jetzt. Aha, ja, der sitzt immer noch da. Wann passiert erst was? Und als Petrus seine Hand ergriff und ihn hochzog, sogleich konnte er geheilt. Dann. Erst als Petrus was tut, den hochzieht, passiert die Errettung von der Krankheit. Versteht ihr das? So, das Glauben ist eine Sache im Herzen, mit dem Mund bekennen ist das Sichtbare, ist der Beweis, dass da im Herzen wirklich was passiert ist. Da ist wirklich was rausgekommen. Wenn ich glaube, aber nichts bekenne, okay, dann ist mein Glauben fake. Der ist nicht echt. Ja? Und wenn ich sage, und ich glaube, dass Gott Kranke heilt, aber ich traue mich nicht, die Hände aufzulegen, okay, vergiss es. Du glaubst es nicht. Ne? Auch wenn du es dir einlädst. So, Errettung ist immer etwas passiert, aber für Errettung muss immer etwas, müssen wir etwas tun. Die Errettung, ja. Ein weiteres Beispiel davon ist das Volk Israel. Gott befreit es von den Ägyptern. Sie ziehen aus, aber sie sind noch nicht errettet. Sie sind aus Ägypten raus, aber sie sind noch nicht errettet, denn die ganze Armee von dem kommt dem hinterher. Und die Armee war nicht irgendwie so eine Fantasy-Armee, die gar keine wirkliche Bedrohung war. Nein, die war eine echte Bedrohung, die Armee von Pharao. Und die waren denen auf den Fersen und die haben alle geschrien. Und Mose sagt, schreit auch zu Gott und sagt, Gott, hey, was sollen wir machen? Vor uns das Meer, hinter uns die Armee, die uns killen will. Und dann sagt Gott, was schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Aber Gott, wir müssen doch beten. Ruf mich an in der Not, so wirst du uns erretten, wird David Jahre später mal die Bibel schreiben. Was schreist du zu mir? Sagt Gott, benutze deinen Stab. Oh, okay, Mose benutzt seinen Stab. Das, die Errettung passiert. Die können durchgehen. Die Errettung passiert erst, als Mose etwas tut. Die kommt nicht durch. Oh Gott, bitte, 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 mach doch. Was schreist du zu mir? Benutze deinen Stab. Ja? Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, wirklich. Ja? Wir können manchmal da 3 Stunden in unserem Zimmer Gott anflehen und rumheulen, dass er doch bitte etwas macht und wird nichts passieren. Weil manchmal hat Gott schon die Dinge getan. Und dann wartet er nur noch darauf, dass wir im Glauben den Schritt machen, damit die Errettung passiert. Okay. So viel zur Errettung, kleiner theologischer Exkurs. Jetzt verstehen wir auch den Vers. Ja? Wenn Frauen Kinder gebären, müssen sie sich selbst verleugnen, dann müssen sie was tun, sie müssen ihr Leben aufgeben und das wird immer einen Segen bringen. Ja? Deswegen sind sogar Nicht-Christlichen glücklich, wenn sie Kinder kriegen. Weil es wahrscheinlich das erste Mal, wo die Nicht-Christen ihr Leben wirklich selber verleugnen müssen. Zumindest die Frauen. Haben keine andere Wahl, müssen es. Ja? Und wenn eine Frau Kinder kriegt, muss sie ihr Leben aufgeben, ob sie will oder nicht. Und das wird immer einen Segen bringen. Weil sie tut tatsächlich etwas. Sie ändert tatsächlich was in ihrem Leben. Das bringt immer einen Segen. Okay, wenn die Frau dann natürlich die ganze Zeit in Selbstmitleid geht oder die ganze Zeit in Ärger oder... So ein Kind bringt ja auch all die Sachen, die im Herzen sind, hoch. Und das ist ja der Anfang der Errettung. Ne? Wenn jemand denkt, oh, ich bin ganz nett, ich bin der liebste Mensch auf der Welt, dann hat man so ein kleines Kind und man will es am liebsten umbringen, weil es einen nicht schlafen lässt nachts. Ja, das ist der Anfang der Errettung. Dir muss ja erstmal klar werden, dass du überhaupt nicht in der Wahrheit bist, dass du in irgendeiner Fantasiewelt lebst und denkst, du bist toll. Nein, du bist nicht toll, das muss erstmal alles rauskommen. Und du musst erstmal sehen, dass was in dir alles drinsteckt und alles, was im Herzen ist, muss offenbar werden. Und das ist der Anfang der Errettung. Man muss in die Wahrheit kommen. Deswegen war Johannes so froh, dass dieser Gaius in der Wahrheit wandelte. Okay, und so ein Kind wird alle möglichen Sachen aus uns rausbringen. Hat's ja aus mir schon. Ne? Hört euch die alten Predigten an. Und das ist der Anfang der Errettung. Ne? Also die Errettung passiert nicht einfach so, indem wir sitzen, beten und fasten. Nein. Errettung passiert, indem wir im Glauben etwas tun. Indem wir selbst... Ne? Und das Geringste, was wir tun können, ist mit dem Mund bekennen. Das ist das Geringste. Ne? Das ist nötig, sagt Paulus, und damit Errettung passiert. Damit sich in deinem Leben tatsächlich was verändert. Okay, könnte es vielleicht deswegen sein, dass Johannes schreibt, tu gefälligst etwas und ich bin froh, dass du etwas tust und ich bin froh, dass andere Leute darüber sprechen, dass du die und die Dinge tust. Mhm. Könnte es vielleicht deswegen sein, dass Paulus solche Sachen schreibt, die jüngeren Witwen, die sollen bloß fleißig sein und den Haushalt machen und irgendwelche Sachen tun und nicht faul rumhängen. Ne? Nicht nur die ganze Zeit chillen. Weil von ganze Zeit rumchillen kommt keine Errettung. Und da passiert keine Veränderung im Leben. Ja? So will ich nun, dass Jüngere heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Ja? Okay, wo machen wir weiter? Mhm. 1. Timotheus 6, 1 bis 2. Wisst ihr, Leute, die übergeistlich sind, die hassen den Timotheusbrief. Und Titusbrief. Weil da stehen nur solche Sachen drin. Und Petrus hassen sie auch. Leute, die übergeistlich sind oder in so einer geistlichen Fantasiewelt leben wo Gott mit dem Zauberstab immer irgendwie Dinge macht, wenn man lang genug gebetet hat oder lang genug in der Kirche war oder so, die hassen diese Briefe. Weil da steht ständig, tu bitte das, sei bitte nicht faul, bitte mach doch, ne? Führ doch ein ordentliches Leben, dass keiner über dich tratscht und gib bitte doch keinem irgendwie Gelegenheit, schlecht über dich zu reden. So. Ich weiß das, weil ich selber so war. Diejenigen, 1. Timotheus 6, Vers 1, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert wird. Aha. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese ständig daran erinnern, dass sie in einer Gemeinde sind und deswegen nicht so hart arbeiten müssen. Oh nee, ne? Steht hier nicht. Einer der gläubigen Herren geht gerade raus. Amen. So. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Oh. Paulus sagt, ein Kennzeichen von Gläubigen ist es, dass sie immer darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Die chillen nicht. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Ne? So, wenn wir Chefs über uns haben, dann sollen wir so arbeiten, dass der Name Gottes nicht verlästert wird. Und wenn wir gläubige Chefs haben, sollen wir umso lieber dienen. Und das nicht ausnutzen, dass sie gläubig sind und sagen, oh, eigentlich habe ich ja 8 Stunden Arbeitszeit, aber ich muss jetzt 2 Stunden, kann ich leider weniger arbeiten, weil ich muss hier noch beten oder mich für die Predigt vorbereiten oder sowas. Hat es mal bei meinem Vater gegeben. Okay. Der ist auch ein gläubiger Herr mit Knechten unter sich. Ja. Titus 2, 6 bis 10. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie nüchtern sein sollen. Besonnen, nüchtern. Im Griechischen steht da dass der Ausdruck Sophron, gesunder Verstand. Oh. Ja. Paulus schreibt öfter über den gesunden Menschenverstand oder den gesunden Verstand. Und Paulus schreibt auch, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, Paulus schreibt auch über den kranken Verstand, über den verführten oder dummen Verstand. So, junge Männer sollen nüchtern sein. Ja? So, wir wissen alle, nüchterne Menschen sind eigentlich sehr leicht zu erkennen, oder? Da müssen wir jetzt keine großen Definitionen haben. Und die schweben nicht über die Wolken und die haben nicht 30 Visionen am Tag. Naja, vielleicht doch, aber dann werden sie die nicht überall rumerzählen. Ja? Gleicherweise ermahnen die jungen Männer, dass sie nüchtern sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesund unter die Gerede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja? Das ist sehr down to earth hier, sehr bodenständig, das Ganze, was Paulus schreibt. Das ist total einfach. Ja? Sagt, wenn du ein Christ bist, bitte, dann sei ein normaler Mensch, ja, der fleißig ist, der nicht faul ist, der arbeitet, der Dinge tut, sodass keiner irgendwie schlecht über dich reden kann. Ja? Und ich weiß, warum Paulus das schreibt, weil die meisten Christen irgendwie nicht so sind. Damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Die Knechte ermahnen, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gefällig sind, nicht widersprechen. Nicht widersprechen. Nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. So Paulus sagt, wenn wir in irgendeiner Fantasiewelt leben, ja, und denken, oh, wir sind so geistlich und wir haben Glauben, bla bla bla, und unser Leben ist geprägt von Faulheit und es ist geprägt von so, dass wir Dinge nicht pflichtbewusst machen und dass wir die ganze Zeit nur rumchillen und die ganze Zeit nur vor dem Computer und vor Facebook hängen und nichts wirklich auf die Reihe kriegen, ja, dann, was ist dann? Dann wird die Lehre unseres Gottes verlästert und wir machen Gott keine Ehre mit unserem Leben. Und die ganzen Titusbrief und Timotheusbrief, die sind im Grunde in dieser Sache so geschrieben. So, Leute, kommt mal klar, ja? Chillt nicht drum, ja. Heute würde er wahrscheinlich schreiben, schalte bitte Facebook aus und den Computer aus, ja. Oder dein Handy aus.
Fernseher,
ja, für die Älteren. Ich finde den Fernseher langweilig, weil da kann ich mir nicht aussuchen, was ich gucken will. Da kriege ich ja alles vorgegeben. Ja. Aber ihr versteht die Gesinnung, die Paulus hatte, als er diese Sachen schreibt. Ne? Und interessanterweise mögen die Leute diese Verse nicht, weil Gnade, Gnade. Ja? Aber Gnade, Gnade heißt nicht, dass ich faul rumhängen kann, nichts tun kann und die Lehre meines Gottes verlästern kann, dass das dann keine Konsequenzen hat. Und von rumchillen kommt keine Errettung, Leute. Ja? Und von rumchillen wurde auch noch nie jemand geheilt. Und auch noch kein Dämon ist ausgefahren vom rumchillen. So. Jakobus. Jetzt holen wir den Hammer raus. In der Gefahr, dass nachher noch mehr Leute sagen, dass wir total der gesetzliche Haufen sind. Aber gut, wir halten uns einfach nur an die Bibel. Jakobus 2, Abvers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Ne? Es geht hier wieder um Errettung. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Abvers 14. Jetzt ab 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Beweise mir deinen Glauben aus den Werken, dann werde ich dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja. Früher habe ich sehr oft diesen Spruch gehört und selber auch gesagt, ja, eigentlich wissen wir schon alles, wir müssen das nur noch mehr ausleben. Und dann hat Gott mir gesagt, jeder, der so denkt, ist total verführt und hat überhaupt keinen Glauben. Weil wenn du denkst, dass du Glauben hast und dass du nur so ein kleines Problem hast, das alles jetzt nur noch auszuleben, wenn dein Glaube nicht bewirkt, dass du es auslebst, dann hast du keinen Glauben, sagt Jakobus. Du hast schon einen Glauben, nämlich den gleichen, wie die Dämonen haben. Der hat sie aber nicht in den Himmel gebracht und wird es wahrscheinlich auch nicht tun. Dieser Glauben bringt keinen in den Himmel. Zu denken, ich glaube ja das Richtige. Ich habe ja mit meinem Verstand all den richtigen Lehren und Doktrinen zugestimmt und all den Apostelbeschlüssen und Konzilien zugestimmt. Ja, ich glaube, dass Jesus von der Jungfrau geboren ist und so weiter. Toll. Wenn das dein Leben nicht verändert, sagt Jakobus, super, du hast den gleichen Glauben wie die Dämonen. Ja, und Paul Washer erzählt mal dieses Beispiel. Dann stellt euch vor, ich komme zu spät. Ich muss bei euch predigen und dann komme ich. Ihr erwartet mich und ich komme eine halbe Stunde zu spät. Und dann komme ich so rein und sage, oh, wisst ihr, tut mir leid, dass ihr zu spät kommt. Ich bin gerade frontal mit einem LKW zusammengestoßen. Und ihr würdet alle denken, ist der bescheuert? Weil wenn er wirklich mit einem LKW zusammengestoßen wäre, dann hätte er ein paar blaue Flecken. Und dann würde man das irgendwie sehen. Ja? Und wir sagen, hey, wir sind dem allmächtigen Schöpfer des Universums begegnet. Aber es hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja? Es hat nichts gemacht. Das ist größer als ein frontal Zusammenprall mit einem LKW, wenn wir Gott begegnen. Das ist größer. Und früher, mit 13 Jahren, habe ich so ein Zaubergebet gesprochen, das mich in den Himmel bringen sollte. Und hat nicht funktioniert, aber alle haben mir gesagt, doch, das funktioniert. Also habe ich gedacht, ich bin wiedergeboren. Nachdem ich dieses Übergabegebet gesprochen hatte und habe mich gewundert, warum fällt es mir so schwer, fromm zu leben? Warum ist es so leichter, all den Blödsinn zu machen? Ja, warum fällt es mir so schwer? Naja, okay. Sonntag kriege ich das hin, so für anderthalb Stunden. Aber der Rest der Woche ist schwer. Ne? Und es wurde immer schlimmer, anstatt immer besser. Und eigentlich, ich war erstmal enttäuscht, weil ich nichts gespürt habe und keine Veränderung da war, nachdem ich das Gebet gesagt habe, aber alle so, du bist jetzt wiedergeboren. Hey, du hast die magische Zauberformel gesprochen, du bist jetzt wiedergeboren. Mhm. Okay. Naja, gut, dann bin ich es halt so. Ja. Und erst 2001 bin ich wirklich Jesus begegnet und wiedergeboren. Und seit dem Tag kann ich jetzt zurückblicken, war wirklich alles anders. Und seit dem Tag war wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und seit dem Tag habe ich nie wieder gezweifelt, dass es Gott gibt. Seit dem Tag hatte ich nie wieder Zweifel an meiner Heilsgewissheit. Nie wieder. Davor musste ich mir das ständig einreden. Ja, du bist ja, Jesus wird dich mitnehmen. Jesus wird dich mitnehmen. Nein, du brauchst keine Angst haben. Du hast doch das und das gemacht damals. Und so, Bruder so und so war doch dabei, hat das gehört. Ja. Und du bist ja getauft. Und du machst ja auch in der Gemeinde mit. Und in der Kinderstunde. Und du machst ja, wird schon klappen, wenn Jesus wiederkommt. So war das vorher. Ne? Aber seitdem ich wirklich mit Gott zusammengestoßen bin, und Gott hat mich da von Sünde überführt, was vorher nicht passiert war. Ja, seitdem ist alles ganz. Seit dem Tag ist wirklich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht vorher in meinem Leben. Und das haben alle anderen Leute gemerkt. Vorher hat das keiner gemerkt. Da haben manchmal die nicht-christlichen Lehrer angerufen: Ihr seid doch Mennoniten, warum macht ihr so einen Blödsinn? Einmal in der Grundschule und einmal im Gymnasium, glaube ich. Ja. Ja, versteht ihr? Und ich dachte, ich habe den Glauben. Ich habe all den Lehren zugestimmt in meinem Verstand. Allen. Ja, toll, ich hatte den gleichen Glauben wie die Dämonen. Hätte mich auch genau dahin gebracht. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Ey Leute, ich zitiere nur die Bibel. Die Bibel, bitte richtet mich nicht, okay? Und alle, die das hören, tut mir leid, dass das in der Bibel steht. So, bitte erzählt nicht rum, die sind so gesetzlich. Ich lese einfach nur die Bibel. Und die Dämonen kommen mal und labern. Ne? Egal. So. Willst du erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube und die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war? Und dass der Glaube durch Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Da steht nicht Errettung, da steht Gerechtigkeit. Mit dem Herzen geglaubt zur Gerechtigkeit. Mit dem Mund wird bekannt zur Errettung. Und wenn ihr wollt, dass Leute euren Glauben sehen, dann muss die Errettung passieren. Anfangen. Errettung ist ein Prozess. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, aber ich habe jetzt keine Lust, durch die Schriftstellen. Wir müssen jetzt weiter in diese Richtung gehen. Es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Okay, schwerer Tobak, ja. Und obwohl ich diese Stelle gelesen habe, ich glaube auch an die Gnade. So, 1. Johannes 3, Vers 13. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst, denn wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Aha, woher wissen wir das? Das ist ja leicht festzustellen, wir lieben die Brüder. Welche? Mennoniten, Baptisten, Pfingstler, Lutheraner? Ne, alle. Ne? Wenn wir die Pfingstler lieben und die Baptisten nicht, dann sind wir wahrscheinlich nicht vom Leben zum Tod gelangt. Nur wenn wir alle lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Autsch. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibt, in sich hat. Oh. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder unser Leben hinzugeben. Und wie sieht das aus? Ganz einfach. Vers 17. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleidend sieht und sein Herz für ihn verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Tut sie nicht. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, ne? Bla bla bla, sondern mit Tat und Wahrheit. Okay. Das ist wieder eine Stelle, die ist genau, das ist derselbe Geist dahinter zwischen all den Stellen, die ich gelesen habe. Ne? Leute, kommt doch bitte raus aus eurer Fantasiewelt, aus eurer. Ihr schwebt irgendwo über den Wolken, hattet ein paar Erfahrungen mit Jesus, habt seine Gegenwart ein bisschen gespürt, aber Leute, euer Leben muss sich verändern. Und da muss irgendwas Sichtbares sein. Und wenn ihr vorher faul wart und ihr seid jetzt immer noch faul, dann habt ihr ein Problem. Und wenn ihr vorher den ganzen Tag vor Facebook rumgehangen habt und jetzt hängt ihr immer noch den ganzen Tag vor Facebook rum, dann habt ihr immer noch ein Problem. Und obwohl ihr in Zungen sprecht oder andere Erfahrungen habt, ist alles egal. Da muss was passieren. Die Rettung muss endlich anfangen, muss endlich sichtbar werden, dass Jesus irgendwie in euch reingekommen ist. Und wenn ihr die Brüder immer noch nicht liebt, Leute, ihr werdet das ewige Leben nicht bleibt in euch haben. Wenn ihr anfangt zu richten und zu hassen und zu kritisieren. Und wenn ihr keine Barmherzigkeit habt und ihr könnt vorbei, ihr seht euren Bruder in der Gemeinde, der hat ein Problem, ihr könnt helfen, ihr habt, ne? Keine Ahnung, ihr habt zwei Mäntel oder zwei Kinderwagen und der hat keinen und ihr gebt ihm keinen. Ey, sorry, dann habt ihr ein Problem. Wie kann die Liebe Gottes in dir bleiben? Wird sie nicht? Ja? So, das ist, ich bin nicht böse oder so, aber ich möchte das so klar machen irgendwie. Ich möchte das so, ne, ich weiß, sorry, wenn das irgendwie die Beispiele, die mir so einfallen, auf irgendjemand zutreffen, kann ich nichts für. Ich habe keinen im Kopf oder so. Ich weiß, dass Gott das bei mir gemacht hat. Ne? Und Leute, Gott hat mir beigebracht, fleißig zu sein, und das hat echt lange gedauert. Nicht, weil Gott das nicht hingekriegt hat, sondern weil ich nicht wollte. Weil ich in einer Fantasiewelt gelebt habe. Als ich damals Gott begegnet bin und wirklich anfing, mit Gott zu leben, am Anfang, da war ein Eifer in mir. Aber diesen Eifer, den habe ich irgendwie gelöscht. Tot gemacht. Okay, und wisst ihr, wie die einfach und wenn dieser Eifer erstmal tot ist, ne, dann hat man auf nichts wirklich Bock. So, und außerdem war es mein Charakter, dass ich zutiefst faul war und jegliche Anstrengung immer aus dem Weg gegangen bin. Ne, und das geht nicht. Das geht nicht. Jakobus schreibt, das schreibt Folgendes. Glückselig der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Oh. Wie heißt das? Eine Krone des Lebens, einen Siegespreis kriegen wir erst dann, wenn wir gelitten haben, wenn wir die Anfechtung erduldet haben. Es gibt noch sehr viel weitere solche Stellen. Okay, aber wie wollen wir Anfechtung erdulden, wenn wir es noch nicht mal schaffen, in unserem Alter klarzukommen? Das geht nicht. Wir sind dann sehr, sehr weit entfernt. Und die Anfechtungen, die wir dann haben, das sind nicht die Anfechtungen, die Gott oder Prüfungen, die Gott uns schickt. Das ist unser eigenes Versagen, unsere Sünde, durch die wir uns das Leben selber zur Hölle machen. Ja. Petrus sagt, die Prüfung eures Glaubens ist kostbar. Und freut euch, wenn ihr verfolgt werdet. Aber ihr sollt nicht solche Typen sein, die verfolgt wird, weil sie ständig Dinge falsch machen und sündigen. Okay, wir lesen das mal. Genau, 2. Petrus 2 müsste das irgendwo sein. Erste wahrscheinlich, ne? Jo. Ja, ne, ich will noch bei 3. Ne? 1. Petrus 3. Vers 13. Denn wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. gedrohen, aber fürchtet dich und lasst euch nicht gehen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit sanftmütigen Ehrerbietung, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleugnen mögen. Dann stellt euch vor, irgendjemand erzählt über euch, boah, das ist voll der Faule, der tut gar nichts, die sitzen da nur und singen 2 Stunden und heben die Hände und liegen am Boden und so weiter und machen so ein komisches, frommes Zeug. Ja? Stellt euch vor, jemand lästert über uns so und erzählt über uns so. Und dann sagen andere, ja, aber der hat mir da geholfen, der hat mir beim Umzug geholfen, der hat mir geholfen bei meinem Haus, der hat mir da und da geholfen. Ja? Der Verleumder, der Ankläger wird dann, bam, abgeschnitten dadurch. Das ist eine der größten Waffen, die wir gegen die böse Zunge des Anklägers haben. Das sagt Petrus, das sagt Paulus ständig in Titus und in den Timotheusbriefen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Und dann heißt es weiter, dann in Vers 4, Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, Einstellung, Herzenshaltung, denn wer im Fleisch gelitten hat, ist der Sünde abgeschlossen. So, aber wir sind noch gar nicht so weit, wenn Gott uns so etwas zumuten würde, dass wir im Fleisch leiden sollen, dann würden wir wahrscheinlich alle abfallen und weglaufen. Und solange wir immer mit unserer Fleischeslust und fleischlichen Sünden kämpfen, sind wir noch meilenweit entfernt. Und Leute, die Errettung, die fängt damit an, dass Gott uns von unseren gröbsten Sünden befreit. Das war auch, wie es bei mir war. Diese offensichtlichen, bösen, schlimmen Sachen, das sind die ersten, die wir loswerden. Okay. Und dann diese ganzen Tatsünden. Aber dann geht es an die Herzenshaltung. Aber wenn wir immer noch mit diesen Tatsünden zu kämpfen haben, mit denen wir uns schon lange, mit irgendwelchen Süchten oder sowas, da sind wir noch sehr, sehr am Anfang und sind wahrscheinlich wir sind wahrscheinlich lange nicht so weit, wie wir dachten, dass wir sind. Und dann heißt es hier weiter, ah ja, 4 Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, so ruht auf euch. Bei ihnen ist der Verlästers bei euch verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit, ja, es gibt 2 Arten, wie wir leiden können. Einmal durch selbst verbockte Sünde und durch unser Fleisch. Und das andere ist ein Leiden, welches Gott uns auferlegt, wofür wir nichts können. Aber wenn wir noch im Fleisch leben, wird das nie passieren. Wenn du weißt, du lebst im Fleisch, all dein Leiden ist wahrscheinlich selbst verbockt. Okay? So. Warum sage ich diese ganzen Stellen? Warum predige ich all das? Vielleicht haben einige das erkannt. Das sind alles so Stellen, so, ey, wenn du das und das nicht hast, dann hast du ein Problem. Das sind so Stellen, die sagen so Sachen, die man sehr einfach erkennen kann. Tust du was, kümmerst du dich um die Armen? Hat sich dein Leben verändert? Gibt es da irgendwelche sichtbaren Beweise in deinem Leben, dass da an deinem Herzen eine Veränderung passiert ist? Ja oder nein? Und wenn nein, hast du ein Problem. Du hast nämlich den gleichen Glauben wie die Dämonen. Und wenn ja, dann hast du die Liebe Gottes. Dann bist du einer von uns. So, diese Verse mag natürlich keiner, deswegen predigt auch keiner darüber. Und ich predige auch nicht freiwillig darüber, weil es heute 2 Zeugnisse gab darüber. Und Leute, die noch zusätzlich noch viele Verletzungen, jetzt, wenn ihr jetzt noch viele Verletzungen in euch tragt, durch Missbrauch oder so, dann kann es sein, dass der Teufel und die Dämonen euch jetzt die ganze Zeit zuquatschen. Boah, der ist voll gemein und voll hart und brutal. Nein, ich rede ja aus eigener Erfahrung. Ich weiß ja, dass Gott mich errettet hat vor Disziplinlosigkeit und vor Faulheit und vor solchen Sachen. Gott hat mich im letzten halben Jahr, also letztes Jahr im September, so fing das an, hat Gott mich davor errettet oder befreit, Dinge schlampig zu machen und zu erledigen. Ich habe mein ganzes Leben lang Dinge schlampig erledigt. Und immer nur so viel getan wie nötig. Und bloß nie ein bisschen mehr tun. Und immer den Weg des geringsten Widerstands suchen. Das war wirklich eine sehr, sehr tiefe Charaktereinstellung. Und ich sage euch jetzt mal was. Man kann von manchen Sachen, da wird man bam, mit einem Gebet befreit. Ne? Der Dämon fährt aus oder das Problem fährt aus oder was auch immer. So, ist ein Gebet und die Sache ist erledigt. Leute, aber das ist... Wisst ihr, wann das geht? Das geht nur dann, wenn das Problem nicht mit uns verwachsen, wenn das Problem nur so lose irgendwo in uns ist. Wenn aber, ne, wir können von Furcht, wir haben einmal Furcht reingelassen zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht vor 2, 3 Jahren, dann zeigt der Heilige Geist das, wir bekennen das, weil die Furcht geht. So, aber, wenn wir von klein auf in Furcht gelebt haben und wenn wir uns mit der Furcht angefreundet haben und immer wieder gekuschelt haben und wenn Furcht zu etwas Normalem geworden ist, was unser ganzes Wesen durchzieht, dann wird es nicht mit einem Gebet und mit einer Befreiung erledigt sein. Ja? Dann ist es nämlich so, dass... Dann ist es nicht so. Hier ist die Furcht, hier ist unsere Seele, zack, ein Schnitt, getrennt. Es ist in Wahrheit so. Die Furcht ist eng verbunden. Ne? Das ist eine Vermischung. Stellt euch vor, mein Sohn spielt mit Knetgummi. Ne? Da gibt es ja verschiedene Farben. Und so, man kann da 2 Kugeln nehmen und die so zusammenkleben, aber das kann man immer noch mit einem Schnitt die grüne von der gelben Knete trennen. Aber wenn ich diese Knete zusammenrolle und durchknete und vermische, dann habe ich so einen Mischmasch aus grüner, gelber Knete und tut das mal bitte auseinander wieder. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn wir von klein auf in Sünden und in solchen Herzenshaltungen gelebt haben, dann ist es total dämlich, wenn wir erwarten, dass das durch einmal Handauflegen geht. Weil es ist eine Sache, die wir zutiefst uns zu eigen gemacht haben. Durch ständiges Gedanken und durch Denken. Und das ist ein Kampf. Und es ist wahrscheinlich unsere Faulheit, die uns einredet, wir bräuchten doch nur ein Gebet oder sowas. Nein, es ist ein Kampf. Und wir müssen tatsächlich jeden einzelnen Gedanken bekämpfen. Um wirklich aus dieser Lebensweise rauszukommen. Weil wir haben uns die, zum Beispiel, Furcht ist hier nur ein Beispiel, ne? Wir haben uns die Furcht oder bei mir die Disziplinlosigkeit oder dieses Faulsein, Dinge schlampig machen, wir haben uns das zu eigen gemacht. Das ist in uns, wir haben es uns förmlich antrainiert und es ist eins geworden. Dieses böse Ding, ja, diese Frucht des Fleisches ist in unseren Charakter übergegangen. Und es ist total dämlich, wenn wir denken, dass es mit einem Schnitt erledigt ist. Wird nicht sein. Ne? Glaubt mir, ich habe es versucht. Ja, ich habe es ja versucht, so frei zu werden. Und irgendwann hat Gott mir gezeigt, läuft nicht so. Und ich kann mich gut erinnern, als ich mein Referendariat anfing, da war diese Vereinigung, dann habe ich mir so Gedanken gemacht, so. Und dann erinnerte mich Gott an diese Verse, so, die ich auch gelesen habe. Man soll den Herren über euch gut vorstehen. Man soll, es gibt noch viel mehr diese Verse. Ich habe die nicht alle gefunden heute. Ich habe noch nie darüber gepredigt. Wenn ich mich auch nicht vorbereitet hätte, hätte ich vielleicht noch viel fiesere Verse oder viel deutlichere Verse gefunden. Ich weiß, in meinem Kopf, da gibt es noch diese Verse, dass man immer fleißig sein soll. Ne? Und Gott hat mich bei meiner Vereinigung daran erinnert. Und mein Studium oder meine Schule und all das, das habe ich immer so gemacht, nur so gerade so viel wie nötig. Ne? In der Schule hat es gereicht, in der Uni ging das auch so. Ne? Aber ich habe eigentlich nie so gearbeitet, um, dass der Herr, der über mir steht, dass mein Boss wirklich Freude daran hat. So habe ich nie gearbeitet. Und ich weiß noch, bei der Vereinigung im Referendariat, da fing Gott an, mich dran zu erinnern und sagt, so, Junge, ne, du wirst jetzt mir den Eid leisten und ich habe Gott den Eid geleistet, dass ich die Dinge gewissenhaft mache und fleißig machen werde. Und das fing damals an. Das ist mir damals natürlich noch nicht gelungen, weil das mein Charakter zutiefst dagegen war. Ne? Aber jetzt komme ich so an den Punkt, wo das besser wird und das ist total cool, das macht das Leben nämlich einfacher. Und so, das hat total viele Segnungen. Es ist ja nicht so, dass Gott das nur sagt, um uns zu ärgern. Ne? Und Gott sagt uns das ja auch nicht nur, damit sein Name verlästert wird oder so, sondern wenn wir da diese Dinge tun, die ich da gelesen habe, das hat natürlich immer auch einen persönlichen Segen für uns. Und das ist völlig klar. All diese Dinge, wenn wir die tun, die bringen total den Segen. Es kann sogar passieren, dass es so wie bei mir passiert, dass auf einmal Arbeit richtig Spaß macht. Die früher nie Spaß gemacht hat. Ne? Und wir müssen aus unserer Fantasiewelt rauskommen. Leute, ich bin mir zutiefst sicher, wenn jemand seinen Alltag nicht geregelt kriegt, wenn und geistliche Sprüche die ganze Zeit bringt, ist er total verführt. Warum bin ich mir sicher? Weil ich war auch so. Gott hat mir das ja gezeigt. Ich war zum Beispiel, ich habe auch in einer Fantasiewelt gelebt. Ich bin Gott begegnet und habe auch einige Sachen mit Gott gelernt. Gleichzeitig hat Gott mir gesagt, so Junge, und dann war natürlich so, weil ich faul war und weil ich vor allen Schwierigkeiten weglaufen wollte und weil ich gerade neu im Glauben war und keine Ahnung hatte, habe ich Gott einmal in der Uni gesagt, Jesus, ich möchte eigentlich lieber zur Bibelschule als hier in der Uni Mathe zu studieren. Weil ich möchte lieber den ganzen Tag die Bibel lesen, als diese Mathebücher lesen. Das klingt doch gut, ne? Und Gott hat mir gesagt, nein. Die Uni ist deine Bibelschule und ich bringe dich durch und du wirst nicht meckern. Das fand ich doof. Ich habe dann getestet, ob das wirklich Gott ist. Und es war wirklich Gott. Ich habe nämlich die Prüfung als einziger bestanden. Und die ganzen Schlauen nicht. Und dann, naja, das ist kein Grund zu klatschen. Ich weiß nicht, warum klatscht ihr da? Das ist, ja, du nicht. Das ist doof für die Leute. Die waren dafür schneller, trotzdem schneller fertig mit Stühlen. Okay, ich wusste dann ziemlich sicher, Gott möchte, dass ich das mache. Ich hatte sehr eindeutige Beweise dafür. Ne? Aber was habe ich gemacht? Ich hatte ja keinen Bock auf den Weg, den Gott mir da vorgelegt hat. Die Uni ist deine Bibelschule. Super. Ich habe einfach nicht studiert. Ich hatte ja noch diese wundervolle Arbeit, die Gott mir damals gegeben hat, die SMD zu leiten und in der SMD zu sein. Ne? Und da konnte ich diese ganzen geistlichen Dinge tun, die ich viel lieber getan habe, als zu Hause zu sitzen und zu lernen, Mathe zu studieren. So. Und Gott hatte kein Problem damit, dass ich da predige oder fromme Sachen mache, aber Gott wollte von mir, dass ich auch Prüfungen mache. Ja, wollte ich aber nicht. Und habe das sein gelassen und habe es nicht gemacht. Und hatte ja eine gute Ausrede, oh, ich muss jetzt die SMD leiten, ich habe jetzt keine Zeit, um irgendwelche Matheprüfungen zu machen und so. Und dann habe ich das gemacht und das Studium, ich war immer noch eingeschrieben, aber das geriet immer mehr in Vergessenheit. Und ich habe in irgendwelchen geistlichen Sphären geschwebt und sehr viele fromme Bücher gelesen und immer mehr Erkenntnisse gekriegt. Und Gott hat auch zu mir geredet und wenn ich gepredigt habe, hat das auch Frucht gebracht. Das war ja nicht so, dass es jetzt gar nicht war. Ne? Aber, und dann kam der nächste Punkt, oh, ich werde bald heiraten, ich möchte in die Flitterwochen, ach, ich gehe mal ein Semester arbeiten. Das ist auch besser als studieren. Nun, hatte ich auch keine Lust auf studieren. Und ich bin die ganze Zeit weggerannt vor dem, was Gott mir eigentlich gesagt hat. Und ich hatte keinen Bock, weil ich faul war. Und dann bin ich in den Flitterwochen und meine Fantasiewelt neigt sich so langsam dem Ende zu. Weil da kommen so Briefe nach Hause. Ja, Sie sind ja noch aus dem alten Studiengang und dann ist die letzte Chance, dass Sie Ihren Abschluss machen. So, ups. Und cool. Ja? Und Paul, deine Mama hat gerade gesagt, diese Briefe kennt sie auch. Ja. Aber Paul hatte das vor mir schon gelernt und Paul war schneller als ich in dieser Lektion. Okay. Ne? Und ich fahre in die Flitterwoche und denke so, okay, erstmal alles schön verdrängen. Im Verdrängen ist man dann sehr gut. Ne? Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man hat, wenn man über den Wolken lebt oder wenn man in so einer Fantasiewelt lebt und nicht in der Wahrheit wandelt, dass man sehr gut Dinge verdrängen kann. Ne? Man wird so, oh ja, Jesus wird das schon machen. Ich glaube einfach und Jesus wird das für mich erledigen. Ja, haben wir in den ersten 20 Minuten gelernt, dass einfach Glauben nie funktionieren wird. Da wird keine Errettung passieren. Ne? Naja, und Jesus sagt mir dann so, wer seine Familie nicht ernährt, ist schlimmer als ein Heide. Auch ein sehr guter Vers, den Paulus, glaube ich, davon Stapel lässt. Ne? Wer für seine Familie nicht sorgt, ist schlimmer als ein Heide. Und ich wusste, das heißt für mich, wenn du nicht gefälligst deinen Abschluss machst und anfängst, Lehrer zu werden und Geld zu verdienen, bin ich schlimmer als ein Heide. Egal, wie viel ich predige und wie viele Bücher ich gelesen habe und was ich alles weiß. Ne? Okay. Und ich kam von den Flitterungen zurück und wusste so, jetzt musst du dich zur Prüfung anmelden. Das gab so ein Problem. Ich habe ja die letzten 3, 4, 5 Semester nichts getan und alles vergessen, was ich hier gelernt hatte. Ne? In Deutsch war das nicht so schlimm, da konnte man ja Sachen machen, neue Sachen machen, wo man das Alte nicht brauchte, aber in Mathe war das ziemlich übel. So, und dann wusste ich jetzt so, Ich muss mich zur Prüfung anmelden, aber ich muss mich auch wahrscheinlich ein Jahr lang in die Bibliothek setzen und mein ganzes Studium nachholen und zumindest all den Prüfungsstoff mir selber beibringen. Ich wusste nicht eine einzige Sache mehr davon. Und das war wirklich so. Und Gott hat das nicht irgendwie einfach gemacht. Gott hat, es ging nicht, ne? Ich habe mich da hingesetzt und wollte lernen und habe 8 Stunden lang in der Uni Computerspiele gespielt oder im Internet rumgesurft. Und dann bin ich nach Hause gefahren mit schlechtem Gewissen. Ne? Und dann vor der drohenden Frage meiner Frau, und, bist du weitergekommen im Lernen? Ja, war nicht so gut heute. Ne? Wisst ihr, das ist nicht in der Wahrheit wandeln. Das ist, was ich bezeichne, als in einer Fantasiewelt zu leben. Ja. Und dann, wenn man in so einer Situation steckt, dann werden die Dämonen immer kommen und sagen, ja komm, du musst einfach nur glauben, dass das irgendwie passiert. Du musst einfach nur glauben. Weil die Dämonen haben kein Problem, dass wir glauben, solange es der gleiche Glauben ist, den sie haben. Solange nicht etwas passiert zur Errettung, haben wir kein Problem damit. Und das ging einige Wochen so, dass ich mit allem Möglichen die Zeit totgeschlagen habe, den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich nichts getan habe. Und ich wusste, ich muss jetzt lernen. Es war der Wille Gottes, dass ich lerne. Das war sonnenklar. Na gut, das habe ich mir dann, damals war es mir nicht so klar, aber jetzt ist es mir, wo ich rückblickend darauf schaue, ist mir das absolut klar. Gottes Wille war lernen. Und Gottes Wille war nicht, lies die Bibel oder verbringe 5 Stunden Zeit am Tag mit Jesus. Nein, Gottes Wille war lernen. Und wenn ich wahrscheinlich 5 Stunden Zeit am Tag mit Jesus verbracht hätte, hätte Jesus mir eine Sache gesagt nach den 5 Stunden, geh und lerne. So. Ja. Und das fiel mir total schwer. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich konnte es wirklich nicht. Ich habe es wochenlang versucht und jeder Tag endete damit, dass ich den ganzen Tag die Zeit totgeschlagen habe und mich vom Lernen gedrückt habe. Und ich war voller Angst vor Prüfungen und das war wirklich übel. Und ich konnte immer noch gut predigen. So. Und was denken Leute, wenn jemand gut predigen kann? Wow, ist der geistlich. So, ne? Und manchmal hatte ich sogar auch eine große Klappe. Ja, Jesus hat mir gesagt, er wird mich durch die Uni bringen. Ich glaube daran. Das war die Wahrheit. Habe ich manchmal auch gesagt. Während ich das dann so gesagt habe, oh, hoffentlich passiert das auch wirklich. Ich bin ganz schön peinlich nachher, wenn das nicht passiert. Ne? Und wie ich da rausgekommen bin, das war so. Ich habe irgendwann war ich dann wirklich, es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und zum Glück, durch Gottes Gnade, habe ich mir keine Ausreden dafür gesucht. Keine frommen Ausreden. Ich wusste, das ist einfach alles nur Scheiße, was in meinem Leben ist. Und ich wusste, ich muss jetzt hier irgendwie in der Bibliothek 8 Stunden lang in diese blöden Mathebücher lesen, die ich zu dem Zeitpunkt gehasst habe. Leider hasse ich sie nicht mehr. Ich verstehe sie jetzt. Aber damals habe ich sie nicht verstanden, weil ich so voller Angst war. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Und dann irgendwann war ich dann so weit, und das war wirklich durchbeißen. Ne? Irgendwann war ich dann so weit, dass ich es geschafft habe, 2-3 Stunden am Tag wirklich zu lernen und irgendwann dann 4-5 oder so. Ne? Aber ich habe trotzdem nicht so wirklich, das war nicht effektiv und ich habe nichts wirklich verstanden. Und Gott war voll gnädig. Gott hat mir dann einen Freund gegeben, der für das gleiche Thema lernen musste und der hat mit mir zusammen gelernt. Und der hat mir alle meine Fragen beantwortet und der hat mir geholfen. Und dadurch kam ich so langsam wieder rein. Und der hat mich auch so bei der Disziplin gehalten, dass man 2 Stunden am Stück gelernt hat und dann erst Pause gemacht hat. Eine halbe Stunde und nicht, ne? 2 Stunden Pause und eine halbe Stunde lernen. So. Und Gott, der hat mir dabei wirklich geholfen. Ne? Und eine Sache, die damals notwendig war, war wirklich, dass ich meinen Computer zu Hause lasse oder nicht anschalte. Ne? Das hört sich jetzt schrecklich ungeistlich an, ne? Aber genauso ungeistlich hören sich all diese Verse an, die ich da vorgelesen habe. Tu Gutes und nicht Böses. Ne? Mach bitte das und das und das. Und wenn du das nicht machst, dann hast du ein Problem. So. Wisst ihr, und genauso ist das. Ja? Lass deinen Rechner zu Hause. Aber das kann manchmal geistlicher sein, als du denkst. Und sei fleißig. Mach den Haushalt. Boah, wow, das klingt ungeistlich, ne? Die jungen Frauen sollen den Haushalt machen. Okay. So. Wir würden aber viel lieber die Bibel lesen. So. Ja, aber dann klettert der Müll irgendwann von selber raus. Ja, versteht ihr etwas, ja? Was ich damit sagen will, ist, wenn wir in einer Fantasiewelt leben, dann verstehen wir nicht, dass es einfache Dinge gibt, die funktionieren müssen, die wir machen müssen. Und wenn wir das nicht tun, ich bin so froh, dass ich zu der Zeit keine Einladung gehabt habe zu predigen, weil ich hätte nur Schande gebracht und ich hätte den Namen Jesu verlästert. Mit meinem faulen Lebenswandel, wenn ich dann noch all die Erkenntnisse rausprobiert hätte, die ich hätte, das wäre der Teufel hätte mich gefrühstückt. Er hätte mich fertig gemacht und der Name Jesu hätte Schaden erlitten dadurch. Ne? Und wir können diese Verse, ne, von denen ich euch ja nur ein paar gelesen habe, wir können die nicht einfach so, Jakobus halt, ne, hat irgendwie ein Problem mit Glaube, mit Gnade, wollte Werke haben. Oder Paulus, ja, er war ein bisschen hart manchmal so, ne? Vor allem mit den Witwen so, also wirklich. Ja. Erst wenn sie fleißig waren, durften sie auf die Liste. Nein, es hatte wirklich, ne? Paulus wollte so einen Lebenswandel einfach nicht und der war einfach nicht bereit, so einen Lebenswandel zu unterstützen. Die waren knallhart damals. Die haben gesagt, ey Leute, wenn ihr nicht dem Evangelium gemäß lebt und wenn das Evangelium in euch keine Beweise produziert, sorry, dann gehört ihr nicht zu uns. Ne? Da gibt es so krasse Berichte oder Verteidigungsschriften von den Christen aus der damaligen Zeit, die sagen dann dem Kaiser, es ist sehr leicht, einen Christen rauszufinden, wer ein Christ ist oder nicht, wenn er fleißig ist, wenn er dies und das macht, wenn er gut arbeitet, und dann ist er ein Christ. Oder wenn er Dämonen austreiben kann, ist er ein Christ. Wenn er das nicht kann, ist er keiner. Das ist sehr einfach. Da gibt es wirklich so, wenn man sich diese Schriften aus den ersten drei Jahrhunderten durchliest, ne, da findet man sehr viele solche Sachen. Sehr einfach festzustellen, wer ein Christ ist. Wer nur faul rumhängt den ganzen Tag, so, der ist keiner. Oh, wir würden uns nie trauen zu sagen. Wir sagen ja, wer die und die Erfahrung gemacht hat, oder wer das und das Gebet gesprochen hat, der ist ein Christ. Aber die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, der ist ein Christ, wer so und so lebt. Wer so ein Lebenswandel hat. Und wir müssen aus unserer Fantasiewelt rauskommen und wir müssen von dieser Wolke da oben abstürzen und merken, wenn mein Leben nicht gemäß dem entspricht, was das Evangelium fordert, dann habe ich ein Problem. Vielleicht sogar ein ganz großes, vielleicht bin ich sogar gar kein Christ. Vielleicht ist meine Fantasiewelt so groß, dass ich alles mir nur irgendwie zurecht so ausdenke. Ne? In irgendwelchen Luftschlössern lebe ich. Und vertröste mich immer mit Glaube, Glaube. Oh, ich bin ja so wie Hiob, das ist alles nur Anfechtung, dass ich nicht lernen kann und was das nicht klappt und so. Ja, wahrscheinlich bin ich so geistig, dass Gott mich prüft und erlaubt den Teufel, mich zu stören. Ja, klar. Nein, wenn du im Fleisch bist, ist das nicht die Kategorie Hiob. Das ist die Kategorie Gericht, Flüche, eigene Sünden. Das sind die Kategorien, in der du da steckst. Und Gott hat mir wirklich geholfen, da rauszukommen. Ich bin ihm so dankbar dafür. Ja. Aber wisst ihr, es war nicht einfach nur so durch Glauben. Und von nichts kommt nichts. Das ist leider so. Und klar ist Gott gnädig. Und Gott hat mir einen Freund zur Seite gestellt, der mir geholfen hat. Ich glaube, ohne den hätte ich nie wieder überhaupt diese Hoffnung gekriegt, dass ich jemals irgendwie was in Mathe verstehe. So, dadurch bin ich überhaupt... Und der hat mich auch gezwungen, mal 2 Stunden lang zu lernen und dann erst Pause zu machen. Wirklich, das war so. Und nach einem Jahr dann bin ich dann so reingekommen, dass ich wieder selber lernen konnte. Das war sehr anstrengend. Und Gott war... Dann hatte ich irgendwann mein Studium abgeschlossen. Und Gott hat tatsächlich sein Wort gehalten und mich da durchgebracht. Aber Gott hat seine Verheißung nicht so erfüllt, dass ich die ganze Zeit Däumchen drehend da saß und geglaubt habe. So hat das nicht funktioniert bei mir. Gott hat mir wirklich in den Hintern getreten. Zum Glück. Und zum Glück bin ich nicht auf irgendwelche komischen Ideen gekommen, das Studium abzubrechen, wo ich ja versucht war in der Zeit, wo man immer versucht ist, ja. Gerade wenn man so einen Charakterzug hat wie ich, lieber vor Schwierigkeiten weglaufen. Oder lieber abbrechen, lieber irgendwie, ne, was anderes machen. So, also das geht nicht. Und danach, als ich das Studium geschafft habe, dann ging es erst richtig los. Weil, okay, ich habe jetzt, ich war wirklich einmal im Leben fleißig und so, aber ich habe es immer noch gehasst, fleißig zu sein, was ja gar nicht geht, gemäß dem Evangelium. Und dann fing Gott mich an zu erinnern, so Junge, ne? Jetzt wirst du zum ersten Mal dein Leben etwas gründlich machen. Oh, das riecht nach Arbeit. Mist. Ne? Und das hat letzten Endes dazu geführt, ich habe ja mal diese Predigt über Arbeit, ne? Freude beim Arbeiten gepredigt, könnt ihr euch ja angucken oder anhören. Das hat mittlerweile, Gottes Weg mit mir hat dazu geführt, dass ich richtig Spaß habe an Arbeit. Wirklich. Wer es nicht glaubt, fragt meine Frau. Die wünscht sich jetzt, dass ich doch mal wieder früher nach Hause komme. Ja, aber es ist kein Schrecken mehr für mich. Und das ist eine der schönsten Früchte, die ich genieße und die meine Lebensqualität in meinem Alltag sehr erhöht haben. Ne? Gerade im letzten Jahr ist da sehr viel passiert. Habe ich dann angefangen, wirklich die Früchte zu ernten. Das ist total cool. Ja. Und eigentlich müsste ich jetzt den zweiten Teil der Predigt machen. Der würde nämlich darum gehen, was passiert in den Gedanken. Weil der Hauptkampf ist, zur Wahrheit zu kommen. Und wie komme ich aus diesen ganzen Verhaltensweisen heraus, die mich in diese Fantasiewelt hineingebracht haben? Wisst ihr, was euch in diese Fantasiewelt reinbringt? Sind eure Gedanken. Eure Art und Weise, wie man denkt. Und diese Art und Weise, alles zu vergeistlichen, die bringt einen dahin. Und Paulus hat sehr viel darüber zu sagen. Und interessanterweise gibt es im Neuen Testament im Griechischen zwei Ausdrücke verwendet, für die beide mit Denken zu tun haben. Das eine ist Noieo, N-O-I-E-O oder so umgeschrieben, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Vielleicht weiß das einer von... Ja. Wie? Nuio, ja. Also es ist ja keine Ahnung, wie man das im Altgriechischen oder so ausgesprochen hat. Das ist in Römer 1. Ja, ich lese mal zwei Verse. Es gibt zwei Begriffe und der eine wird durchweg positiv benutzt im Neuen Testament und der andere wird durchweg negativ benutzt. Ne? Und das finden wir im Alten Testament und im Neuen Testament. Es gibt eine Art zu denken, die dich von Gott wegführt, und es gibt eine Art zu denken, die führt dahin, dass du Gott erkennst. Ja? Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das ist die gute Art und Weise zu denken. Es gibt eine Art und Weise nachzudenken, sodass du Gott und sein Wesen und seine Kraft bemerkst. Diese Art von Denken hat kein Mensch, und natürlich fast kein Mensch irgendwie, natürlich. Dann gibt es eine andere Art und Weise zu denken, im nächsten Vers, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. So, diese Art zu denken macht dich dumm und dümmer und bringt dich weiter von Gott weg. Und diese Art zu denken macht dich stolz und du hältst dich dann für sehr schlau und du denkst dann, du weißt sehr viel. Und wenn du denkst, du weißt sehr viel, dann weißt du, dass du eine falsche Art zu denken hast. So, man kann sein Gehirn auf zwei verschiedene Art und Weise gebrauchen, sagt Paulus. Einmal so, dass es dich zu Gott bringt, einmal so, dass es dich von Gott wegbringt. Ja? Und dieses zweite Wort, was hier für Gedanken gebraucht wird, Dialogismus. Und das Verb Dialogismai. Und das wird 14 Mal im Neuen Testament benutzt und jedes Mal so richtig negativ. Ne? Es wird zum Beispiel, da wo Jesus dieses Wort gebraucht, wird es mit böse Gedanken übersetzt. Paulus gebraucht es zum Beispiel mit Murren oder mit zweifelnde Überlegungen oder Zweifeln, Bedenken. Ne? Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Der Begriff Zweifel überlegen, das gleiche Wort. Ne? Und das ist der Kern, oder das ist so, was dahinter steckt. Das ist das, was uns da reinbringt. Faul zu sein und so weiter. Ne? Aber darüber ist jetzt, glaube ich, keine Zeit zu reden. Ja? Letzten Endes kommt es darauf an, dass wir wirklich jeden Gedanken gefangen nehmen, der von diesem bösen Denken ist. Jeder Gedanke, der gegen Christus ist, wie Paulus es in 2. Korinther 3, Vers 10 sagt. Ja. Und ja. Vielleicht irgendwann gibt es dann die Fortsetzung dieser Predigt. Ne? Aber dieses Wort Dialogismai, davon kommt das heutige Wort einen Dialog haben oder mit jemandem reden. Ja? Und ich habe einmal schon darüber gepredigt, aber das ist schon sehr lange her. In Wahrheit, immer wenn wir in diese Art von Denken verfallen, dann fangen wir an, mit uns selber oder mit ein paar anderen Wesen, die nicht von Gott sind, einen Dialog zu führen. Ne? Und das erste Mal, als ein Mensch das gemacht hat, hat es damit geendet, dass, ne, mit Eva. Sie hat einen Dialog mit der Schlange geführt. Und wir können das auch machen in unserem Kopf. Wir können anfangen, alles selber zu analysieren, in Selbstanalyse zu verfallen und ständig alles so. Und diese Art und Weise zu denken, die wird uns von Gott wegbringen, die wird uns in irgendeine Fantasie, die wird uns von der Wahrheit wegbringen. Und wenn wir nicht in der Wahrheit sind, dann sind wir in irgendeiner Fantasiewelt. Und wenn wir in dieser Fantasiewelt sind oder in dieser Lüge, die Hauptverführung darin besteht, dass wir uns sehr vieles vergeistlichen können und für sehr viele Dinge, ne, wo wir ganz klare Verse und Ansagen aus dem Evangelium haben, dein Leben sei bitte so und so und so, und dann sehen wir, mein Leben ist aber nicht so und so und so, dann werden wir Ausreden dafür, fromme Ausreden, warum das nicht so? Ja, das ist, ich habe noch nicht genug Glauben. Fromme Ausrede. Ja? Ich habe noch nicht dies oder das und so. Ne? Dann werden wir fromme Ausreden dafür finden, die das irgendwie vielleicht sogar zugeben, ja, ich bin noch nicht so weit, aber ich muss jetzt auch nichts, so, die auch unser jetziges Leben, unsere gegenwärtige Situation unverändert lassen und unangerührt lassen. Ja, das geht nicht. So. Aber darüber werde ich jetzt nicht reden. Paulus sagt, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen oder ohne diese negative Art und Weise zu denken oder ohne ständig in Selbstanalyse zu verfallen. Ja? Tut bitte alles ohne das. Warum? Damit ihr unsträflich und rein seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Das ist wieder das Gleiche. Ne? Paulus sagt, tut das bitte nicht. Ne? Warum nicht? Damit ein klarer Unterschied ist zwischen eurem Leben und dem Leben von den Kindern der Welt. Da muss ein erkennbarer, klarer Unterschied sein, Leute. Und dieser erkennbare Unterschied, der ist nicht, dass wir was anderes glauben als die, der muss auch im Alltagsleben und auf der Arbeit zu sehen sein. Sonst haben wir ein Problem und sonst leben wir in irgendeiner Fantasy-World, wo wir rauskommen müssen und wo der Teufel uns reingebracht hat. Beziehungsweise wo wir selber reingekommen sind, weil wir die Wahrheit nicht annehmen wollten. Ja? Und wir müssen zur Wahrheit kommen. Und wir müssen aufhören mit diesen geistlichen Ausreden. Und ich weiß, ich habe ja selber das sehr lange gemacht. Als ich noch richtig in Passivität steckte, ne, da habe ich immer die geistliche Ausrede, ich kann nichts tun ohne Gott. Und das ist wahr. Natürlich, ich kann immer noch nichts tun ohne Gott. Aber ich kann diese Wahrheit als Ausrede nehmen für meine Passivität. Und ich habe immer meine Passivität damit herausgeredet. Das ging gar nicht. Und erst als ich davon frei geworden bin, habe ich erkannt, was ich da eigentlich immer getan habe. So, das ist eigentlich das Haupt. Das ist so, was wir jetzt heute, ne, wo wir zumindest, wenn wir auch keinen anderen Weg wissen, wie wir da rauskommen, das ist, wo wir anfangen können. Also wir können Jesus bitten, dass er uns alle unsere Ausreden zeigt. Dass er uns, ne? Jesus hat ja so seine Wege, wie er manchmal die Lebensumstände arrangiert, damit unsere Luftschlösser zusammenbrechen und einstürzen. Und das ist auch Gnade. Ne? Und wir können zur Wahrheit kommen. Das ist wirklich die halbe Miete, wenn wir zur Wahrheit kommen. Wenn wir wirklich zur Wahrheit kommen. Vater im Himmel, du kennst alle Bereiche unseres Lebens. Du siehst, du siehst jeden Bereich, wo wir denken und wir nicht sehen, wo wir wirklich stehen. Du siehst jeden Bereich, wo wir denken, dass wir eigentlich schon weiter sind, als wir es wirklich sind. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns überführst von so Denkweisen wie, eigentlich habe ich es ja schon, ich muss es nur noch ein bisschen irgendwie mehr hinkriegen oder ein bisschen besser hinkriegen. Bitte überführ uns doch von solchen Haltungen und zeig uns, dass wir gar nichts haben. Und zeig uns doch bitte unseren wahren Zustand, dass wir uns wirklich demütigen können. Und gib uns Gnade, Heiliger Geist, entlarve alle frommen Ausreden, die uns in unseren Luftschlössern halten. Und wir danken dir für deine Gnade, dass du alles tun wirst, um diese Luftschlösser zu zerstören. Wir danken dir, dass du uns noch nicht aufgegeben hast und uns selber überlässt. Du bist das Licht, Jesus. Und ich bitte dich, dass du leuchtest in unser Herzen, in unser Verstand. Offenbare unsere böse Denkweise, die immer denkt, dass wir doch richtig sind und dass im Grunde eigentlich alles doch in Ordnung ist. Offenbare das. Offenbare alle Gedanken, die im Grunde sagen, ja, eigentlich ist ja alles okay mit uns. Und die Wahrheit ist, es ist nicht alles okay mit uns. Und vergib uns, wo wir andere Leute haben denken lassen, dass alles okay ist. Vergib uns, wo wir von diesen unangenehmen Bibelversen weggelaufen sind und die nicht wahrhaben wollten und sie nicht einfach so nehmen wollten, wie du sie gemeint hast. Wo wir alle möglichen Ausreden, frommen Ausreden, die ja vielleicht auch richtig sind, genommen haben, um dieses schneidende Wort Gottes aus unserem Leben rauszuhalten. Vergib uns, wo wir vor dir, Wort Gottes, vor diesem lebendigen Schwert weggelaufen sind. Und einige von uns laufen vielleicht immer noch weg und sind ihr ganzes Leben lang weggelaufen vor dem schneidenden Wort Gottes. Das uns nur von all dem Müll abschneiden will, den wir mit uns rumschleppen und der unser eigenes Leben zur Hölle macht. Und ich danke dir, Jesus, dass meine Lebensqualität sich so dermaßen erhöht hat, dadurch, dass die Wahrheit, dass du als Wahrheit in mein Leben gekommen bist. Danke, dass du mich von Faulheit überführst. Und danke, dass das Leben mit dir wirkliche Veränderungen bringt, sodass wirklich jeder es mitkriegt. Vater im Himmel, ich vertraue dir, dass du Wege findest, das zu vollbringen in uns. Dass wir doch ein Leib sind, der dir keine Schande bringt und der so lebt, die ganze Woche hindurch, dass dein Name und deine Lehre nicht verlästert wird. Und dass das Werk des Anklägers, des Verleumders, gestoppt wird. Dass Leute keine Gerüchte über uns erzählen können, weil der Ruf sich verbreitet, dass wir wirklich was tun und dass wir einen guten Ruf haben, hinterlassen haben. Der es unmöglich macht, dass der Teufel Schande bringt und verlästert. Jesus, wir danken dir für deine Gnade und für deine Zucht und für deine Disziplin. Danke für deine Gegenwart. Sei du mit uns. Amen.
Genau, selbst Jesus hatte nötig gehabt, dass er gehorsam gelernt hat, steht in der Bibel. Ne? Also, und es steht geschrieben, nachdem er im Tempel war, und das Kind nahm zu an Weisheit, und er war seinen Eltern untertan. Er war gehorsam und hat das getan, was seine Eltern von ihm wollten. Also, es ist etwas, wo sogar Jesus durch musste. Durch diesen Lernprozess. Und, was? Es wird uns genau nicht erspart bleiben, weil wir sind nicht größer als der Meister. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr das erkannt habt, dass ihr wirklich ans Kreuz geht, zu Jesus geht und am Kreuz das alles vor Jesus niederlegt. Alle eure Faulheit, alle eure Rebellion damit auch gegen Gott. Und wenn es notwendig ist, dass ihr auch bei Menschen, wo ihr bei euren Vorgesetzten oder anderen auch um Vergebung bittet. Das ist ganz praktisch. Wenn der Heilige Geist euch heute überführt hat, und euch Dinge gezeigt hat, dann ist es gut, wenn er das klärt. Ja, und nicht anfangt, einen Dialog zu führen. Ja, darüber zu diskutieren. in eurem Kopf, sondern dass, wenn er glaubt, dass er tut, und dann wird sich das verändern. Das ist nichts anderes. Das ist ganz, 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 ganz praktisch. Und Jesus sagt, wer im Geringen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Viele von uns, sie werden nicht über größere Dinge gesetzt, weil wir einfach nicht treu sind in dem wir sind. Das ist einfach so. Euer Zeugnis soll makellos sein in dieser Welt. Und vielleicht denkst du, es ist ungerecht, dass ich noch nicht den Job habe oder noch nicht das erreicht habe oder noch nicht das kann. Nein, es ist total gerecht. Es ist total gerecht, wenn du nicht der fleißigste Mitarbeiter in deiner Abteilung bist, wenn die anderen keine Christen sind. Das ist total gerecht. Aber Jesus kann das in uns erschaffen, kann das in uns möglich machen, aber es wird nicht passieren, wenn du nicht einfach losgehst und tust. Ich war viermal überführt von Sachen, wo ich heute E-Mails hätte wegschicken sollen, die mein Leben leichter gemacht hätten, wo ich nicht gemacht habe, wo ich anfing, einen Dialog zu halten. Also ich habe so momentan die größte Krise meiner Berufslaufbahn. Also ist nichts Schlimmes eigentlich, nur Google hat ein paar Algorithmusänderungen gemacht. Und also dadurch passieren neue Sachen und wir müssen dann uns darauf einstellen und Gott wird voll gewinnen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe da jetzt, dass ich im Wesen stehe, nicht irgendwie in Existenz sorgen oder irgendetwas. Aber Gott gibt mir Gedanken, was ich tun soll und ich tue es nicht. Naja, also ich soll die E-Mail schreiben, ich soll diese Arbeitsanweisung machen und ich denke darüber nach. Es, so, ne, es läuft in meinem Kopf und ich lösche es und sage, okay, doch nicht, ich warte noch ein bisschen ab. Nee. Ich glaube, wir müssen treu sein, wir müssen das, wenn Gott uns einen Gedanken gibt, ohne dieses Nachdenken, ohne dieses Überlegen, diese einfachen Dinge tun. Und dann wird Gott den Rest belohnen. Und dann wird unser Zeugnis vor der ganzen Welt ohne Makel sein. Und das, was Helmut gesagt hat, es wäre gut, wenn keiner aus unserer Gemeinde über den irgendwo in der Welt gesagt werden kann, die Leute, der ist faul. Es ist sehr, sehr, sehr traurig, wenn man ins griechische Restaurant kommen würde und sagen würde, es schmeckt bei dem anderen besser. Es schmeckt gut. Nein, also, es ist Geschmackssache. Aber ich sage jetzt einfach nur so, wenn man sich nicht gelügt oder etwas anderes fühlt. Ja? Oder wenn Leute über mich sagen können, ich mache keine gute Arbeit. Das ist nicht gut. Und dann ein Nicht-Christ macht bessere Arbeit. Deswegen, ich glaube, dass Gott alles in uns, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Aber dafür müsst ihr losgehen. Und praktisch werden. Ich glaube, da, ja, nehmt jeden Gedanken gefangen und seid treu in den kleinen Dingen. Gleich morgens früh, was Jesus euch sagt. Genau, Amen.